Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 49. Die Ostseemetropolen Tallinn, Helsinki und Stockholm. Ahoi, meine Lieben. Tallinn, 2. Oktober. Wir liegen noch in Tallinn. Erst um 23.59 Uhr werden wir uns auf den Weg machen ins nur 45 Seemeilen oder 83 Kilometer entfernte Helsinki. Heute hat es den ganzen Tag geregnet. Mal weniger, mal mehr. Grau in Grau. Grausig. Am Vormittag hatten wir Drill. Danach ein Meeting. Gegen Mittag konnten wir von Bord. Bevor ich euch erzähle, was wir so gemacht haben, hier zuerst mal eine kurze Info zu Tallinn und Estland. Wie auch die der anderen beiden baltischen Staaten, Lettland und Litauen, ist die Geschichte Estlands geprägt von langer Fremdherrschaft. Günstig an der Ostseeküste zwischen dem finnischen Meerbusen und der Bucht von Riga gelegen, war das kleine Estland, West-Ost-Ausdehnung 350 Kilometer, Nord-Süd-Ausdehnung 240 Kilometer, eine begehrte Beute verschiedener Mächte. Im Mittelalter herrschten dänische und schwedische Adelige und der deutsche Ritterorden. Später kamen noch die Polen dazu und 1721 wurde Estland von Russland annektiert. Am Ende der deutschen Okkupation während des Ersten Weltkrieges stand nach Hunderten von Jahren der Fremdherrschaft zum ersten Mal die Unabhängigkeit Estlands, die jedoch schon nach 22 Jahren mit der Besetzung durch die Rote Armee am 17. Juni 1940 ein Ende fand. Von da an war die kleine Republik Teil der riesigen Sowjetunion. Nach friedlichen Massenkundgebungen erlangte Estland am 20. August 1991 seine Souveränität zurück und wurde am 1. Mai 2004 schließlich Teil der Europäischen Union. Tallinn wurde 1230 von deutschen Kaufleuten unter dem Namen Reval gegründet. Als die Dänen dann kamen, wurde die Stadt kurzerhand in Tani Linn, kurz Tallinn, umbenannt, was einfach dänische Stadt bedeutet. Thomas und ich waren beide schon viele Male in Tallinn, sind wir doch beide mehrere Verträge in der Ostsee gefahren. Die Sehenswürdigkeiten kennen wir. So wollten wir heute vor allem unsere ehemaligen Stammlokale besuchen. Jeder hatte da so seinen besonderen Liebling. Thomas schwärmte von den Buletten in einem Uhrring-Restaurant im Stadtteil Kalamaja. Also steuerten wir, nachdem wir eine gewisse Irritation durch den neu gebauten Kreuzfahrtterminal überwunden hatten, wieso sieht das so anders aus, wo sind wir, Kalamaja an. Kalamaja bedeutet auf Estnisch Fischhaus. So lebten in der 1370 erstmals erwähnten Vorstadt ursprünglich auch vor allem Fischer, Hafenarbeiter, Fischhändler und Lotsen. Durch die Industrialisierung und den damit einhergehenden Bevölkerungszuwachs entstanden in Kalamaja an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zahlreiche zweigeschossige Häuser als günstige Arbeiterwohnungen. Viele Holzfassaden zieren geschnitzte Ornamente sowie Elemente im Jugendstil und im Stil des Historismus. Ein besonderes Highlight sind die vielen bunten Haustüren. Unglaublich, welche Vielfalt sich hier findet. 2019 war ich das letzte Mal hier. Seitdem hat sich Kalamaja deutlich verändert. Unter die Holzhäuser haben sich moderne Wohnhäuser gemischt. Viele der schönen alten Häuser verfallen mehr und mehr. Sehr schade. Leider hat auch Thomas Stammlokal die Umstrukturierung oder auch die Pandemie nicht überlebt. Statt estnischer Hausmannskost wird dort jetzt sizilianischer Kaffee serviert. Nix mit Buletten. Schade. Zur Überbrückung, Mittag war ja längst vorbei, holten wir uns im Supermarkt beim Markt Topfenriegel. Diesen köstlichen Snack kenne ich aus Russland. Das sind einfach Riegel aus Topfen, auf Deutsch Quark, mit Frucht oder Schoko oder Karamell. Außer in Russland habe ich die bisher nur in Finnland und eben in Estland entdeckt. Ich wundere mich bis heute, dass diese Köstlichkeit immer noch nicht den Weg in unsere Supermärkte gefunden hat. Wir spazierten weiter in die Unterstadt. Tallinns Unterstadt prägen neben mächtigen Mauern und Wehranlagen vor allem Kaufmanns-, Handels- und Gildenhäuser. Spaziert man durch die kopfsteingepflasterten Straßen, begegnen einem auf Schritt und Tritt prachtvoll geschnitzte Tore, imposante Spitzbögen, fein gehauene Steinreliefs und hohe Fenster. Hinter manch massivem Tor verbirgt sich ein idyllischer Hinterhof. Die Häuser sind alle gut erhalten und liebevoll renoviert. Kein Wunder, dass Filmteams aus aller Welt Tallinns Altstadt als die perfekte Kulisse für Mittelalterfilme entdeckt haben. Lebendiges Zentrum der Unterstadt ist der Raikoja-Platz, der Rathausplatz mit dem imposanten Rathaus, dem einzigen in Nordeuropa noch erhaltenen mittelalterlichen Rathaus. In seinem gotischen Bogengang boten einst Händler ihre Ware feil. Heute überzeugt der Platz durch seine freundliche Offenheit. Viele Cafés und Restaurants laden zur Einkehr. Auch wir kehrten ein, in mein Stammlokal, das Café Pierre im Meisterhof. Es hat die Pandemie überlebt, juhu! Seit ich wusste, dass uns dieser Vertrag nach Tallinn führen würde, habe ich mich darauf gefreut. Es ist mein Lieblingslokal in der ganzen Ostsee. Wegen dem Regen konnten wir leider nicht im Hof sitzen, aber auch die Innenräume sind einfach entzückend. Bunt zusammengewürfelte alte Möbel, kuschelig, gemütlich, zart im Hintergrund ertönen Walzerklänge oder Lieder aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Und die heiße Schokolade wird wirklich aus Schokolade gemacht. Dazu eine Haustorte mit einem Schuss Alkohol und wir waren im siebenten Himmel. Mit einem warmen Gefühl im Bauch nahmen wir nun den Aufstieg in die Oberstadt in Angriff. Auf dem Domberg, Tompea, einem 50 Meter hohen Kalksteinfelsen, schlägt das historische Herz von Tallinn. Im Mittelalter errichtet, konnte dieser alte Stadtteil sein historisches Aussehen bewahren. Durchstreift man die malerischen Gassen, fühlt man sich um Jahrhunderte zurückversetzt. Die bereits 1219 auf dem Domberg errichtete Verteidigungsburg wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals umgebaut und beherbergt heute, als respektables Schloss, das estnische Parlament. Gegenüber steht die orthodoxe Alexandr-Newski-Kathedrale mit ihren typischen Zwiebeltürmen und einer prächtigen goldenen Ikonostase. Die Domkirche St. Marien, die Turmkirk, wurde 1233 erstmals urkundlich erwähnt. Von einigen Aussichtspunkten hat man normalerweise einen fantastischen Blick über die Unterstadt und den Hafen. Heute verschwamm alles mehr oder weniger in einer grauen Suppe. Mittlerweile kam der Regen waagrecht daher. Die Nässe suppte durch unsere Hosen und ließ die Oberschenkel gefrieren. Wir machten uns über die Pikstraße auf den Heimweg. Pik heißt auf Estnisch lang, und tatsächlich ist dies die längste Straße der Altstadt. Hier siedelten sich im Mittelalter die Gilden an, die nach Berufen gegliederten Vereinigungen. Die prächtigen Giebelhäuser zeugen heute noch vom großen Ansehen der Handwerker. Vor der russischen Botschaft protestierte eine Gruppe von Menschen lautstark und mit einer Trommel gegen den Krieg in der Ukraine. Plakate gedachten der Opfer der russischen Politik, zum Beispiel Alexei Nawalnys. Wir verließen die Altstadt durch das Stadttor bei der Dicken Margarete. Dieser massive Turm aus dem 16. Jahrhundert mit einem Durchmesser von 22 Metern diente abwechselnd als Verteidigungsturm, Kaserne oder Gefängnis. Noch ein kurzer Abstecher ins Einkaufszentrum, um noch ein paar Topfenriegel zu bunkern. Wozu habe ich denn einen Kühlschrank auf Kabine? Dann kehrten wir triefnass zum Schiff zurück. Auf See, 3. Oktober. Heute waren wir in Finnlands Hauptstadt Helsinki zu Gast. Wie auch die baltischen Staaten war Finnland lange Zeit fremdbestimmt. Abwechselnd herrschten die Schweden und die Russen. Seit 1917 ist Finnland unabhängig. Dass die Schweden aber eine große Rolle im Land spielten, zeigt heute noch die Tatsache, dass Helsinki, oder auf Schwedisch Helsingfors, offiziell immer noch zweisprachig ist. für 6,2% der 536.000 Einwohner Helsinkis, ist Schwedisch die Muttersprache. Das Finnische nimmt unter den europäischen Sprachen ja eine Sonderstellung ein. Es ist einzig mit dem Ungarischen verwandt. Ich verstehe also rein gar nichts, kann auch nichts ableiten, aber ich liebe es, Straßenschilder zu lesen. Ich mag den Klang der Sprache. Die Wörter sind unendlich lang und voll I, U und T, so witzig. Der Kreuzfahrthafen von Helsinki liegt etwas außerhalb des Stadtzentrums. Man kann einen Shuttlebus oder einen Hop-on-Hop-off-Bus nehmen. Thomas und ich allerdings gingen lieber zu Fuß. Auch hier überfiel uns wie gestern eine kurze Anfangsirritation, weil im Hafengelände massiv gebaut wird. Alte Lager oder Industriegebäude sind abgerissen worden. Land wurde aufgeschüttet. Sand und Gesteinsberge nehmen einem im ersten Moment die Sicht. Doch nachdem wir zweimal um die Ecke gebogen waren, hatten wir die vertraute Uferpromenade wiedergefunden. Der Spaziergang dem Wasser entlang ins Stadtzentrum ist wunderschön. Für mich eine der Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt. Die Sonne glänzt über dem Meer. Zahlreiche Felsinseln wie das zauberhafte Luoto lenken die Blicke auf sich. Hinter den Inseln schieben sich Fähren vorbei, die die Häuser auf den Eilanden wie Spielzeug erscheinen lassen. Die Bäume tragen schon ihr buntes Herbstkleid. Ein paar wenige Gänse schnattern noch über die Wiese. Die vielen kleinen Kioske an der Promenade hatten alle schon geschlossen. Nur ein einziges Strandcafé lockte noch ein paar Besucher auf die Terrasse. Es war heute ein wunderbarer Herbsttag, strahlend blau, aber auch relativ kalt. Wir sind halt wirklich ziemlich weit im Norden unterwegs. Am Stadthafen liegt die alte Markthalle aus dem Jahre 1889. Sie wurde 2014 liebevoll renoviert und ist heute ein Treffpunkt für alle Liebhaber kulinarischer Genüsse. Vor allem Fischfreunde kommen hier voll auf ihre Kosten. Man kann aber auch einen Rentierdöner oder Trüffelchips probieren und sich durch allerlei Süßkram futtern. Helsinkis Herz schlägt am Senatsplatz, dem Senatintori. Als Finnland noch Teil Russlands war, befahl Zar Alexander I. den Bau eines herrschaftlichen Platzes, auf dem die politische, religiöse, wissenschaftliche und ökonomische Macht der Zeit repräsentiert sein sollte. Der deutsche Architekt Karl Ludwig Engel schuf, inspiriert von der Architektur St. Petersburgs, einen zentralen Platz mit Dom, Universität, Senatsgebäude und imposanten Kaufmannshäusern. In der Mitte thront seit 1863 eine Statue Alexanders II. Der auf einer leichten Anhöhe errichtete strahlend weiße Dom von Helsinki, Helsingin Tuomiokirkko, scheint mit seiner 60 Meter hohen Kuppel über dem Platz zu schweben. 1852 eingeweiht, erinnert er an eine russisch-orthodoxe Kathedrale und bietet bis zu 1300 Gläubigen Platz. Im Moment wird der Dom, wie auch viele andere Gebäude in der Stadt, renoviert und ist teilweise verhüllt. Die viele Bautätigkeit in der Stadt fällt echt auf. Vom Domplatz wollten wir zum Markt von Hakaniemi. Es war verrückt. Ich fand den Platz, aber die Markthalle war eine ganz andere, als ich in Erinnerung hatte. Ich kann mir das bis jetzt nicht erklären. So sehr ich mir auch das Hirn zermartere. Naja. Wir machten einen Abstecher in den Botanischen Garten von Helsinki. Den Kaisaniemen Kasvitietelinen Puutarha. Die Sprache ist ein Wahnsinn, oder? Auch hier wird gebuddelt. Ich fürchte, Teile des Parks werden in Bauland umgewidmet. Da muss ich doch glatt in ein paar Jahren wiederkommen und nachsehen, was da gemacht wurde. Das alte Glashaus jedoch glänzt immer noch in gewohnter Pracht in der Sonne. Am Theater vorbei spazierten wir zum Hauptbahnhof von Helsinki, dem Helsingin Perautatieasema. Der von Eliel Saarinen entworfene und 1919 eingeweihte Bahnhof ist ein Prachtbau des finnischen Jugendstils und mit täglich über 200.000 Reisenden das meistfrequentierte Gebäude des Landes. Rechts und links des Haupteinganges leuchten zwei steinerne Statuen mit großen Lampen in ihren Händen den Reisenden den Weg. Hinter der Haupthalle erhebt sich ein monumentaler Uhrturm mit seiner charakteristischen grün oxidierten Kupferhaube. Mit noch einer weiteren Kuriosität kann der Bahnhof von Helsinki aufwarten. Während der Planungsphase für den Bau war Finnland als Großherzogtum noch Teil des Russischen Reiches. Für den Fall, dass der Zar seine Provinz mal besuchen kommen wollte, plante man am Bahnhof einen eigenen Warteraum für ihn ein. Auf 50 Quadratmetern sollte sich der Regent abseits der Menschenmassen in Ruhe auf die Zugfahrt vorbereiten können. Als der Bahnhof 1919 eingeweiht wurde, war Finnland allerdings schon ein unabhängiger Staat und der letzte russische Zar, Nikolaus II., ermordet. Kurzerhand wurde aus dem Wartesaal des Zaren ein präsidialer Ruheraum, in dem bis heute nur der Staatspräsident und seine Gäste auf ihren Zug warten dürfen. Vom Bahnhof ist es nicht weit zur Kampi-Kapelle, meinem absoluten Lieblingsplatz in Helsinki. Das 2012 komplett aus Holz errichtete Oval ist ein Ort der Ruhe und Besinnung mitten im quirligen Leben der Stadt. Es vermittelt einem ein Gefühl von tiefer Geborgenheit, Wärme und Frieden. Immer wenn ich dort bin, stelle ich mir vor, so ähnlich muss man sich wohl auch als Baby im Mutterleib fühlen. Auf dem Platz davor, dem Lasi-Palazzi, steht die Statue eines grünen Menschen. Der Valentuoja oder Lichtbringer wurde vom Künstler Kim Simonsson geschaffen und 2022 errichtet. Deswegen kannte ich ihn noch nicht. Ich war 2019 zum letzten Mal in Helsinki. In der Haupteinkaufsstraße Alexanterinkatu oder Alexandersgatan stießen wir beim Bummel auf zwei sehr finstere Gestalten. Als sich der Hunger meldete, steuerten wir wieder die alte Markthalle an, um uns mit Korvapuusti zu stärken, wie im Finnischen die Zimtschnecken heißen. Eines der wenigen finnischen Vokabel, die ich kenne. Leider waren sie bis auf eine, alle schon ausverkauft. Also teilten wir uns das letzte Exemplar. Es schmeckte köstlich. Wie eigentlich immer hier im Norden. Zimtschnecken backen können die Skandinavier definitiv. Nun mussten wir aber auch schon wieder Abschied nehmen von Helsinki, dieser so gemütlichen, friedlichen Stadt. Wir mussten spätestens um 16 Uhr zurück an Bord sein. Ein bisschen Zeit in Reserve, da machten wir uns schon vor 15 Uhr auf den Rückweg. Nach einer kleinen Abkürzung durch den Park von Kaivopuisto wieder dem Meer entlang. Auf See, 6. Oktober. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist 7.30 Uhr. Ich muss die Zeit nutzen, bis die ersten Pflichten losgehen, um endlich an der Geschichte weiterzuerzählen. Die letzten Tage waren sehr voll, ich bin zu nix gekommen. Seetag. Im Moment sind wir unterwegs von Stockholm nach Kiel. 585 Seemeilen oder 1083 Kilometer. Gestern und vorgestern waren wir in Schwedens Hauptstadt zu Gast. Die Einfahrt durch die Schären habe ich verschlafen. Wir hatten am Tag zuvor diese Partyshow, da kam ich erst um 1 Uhr ins Bett. Aber wie mir ein Blick durch mein Fenster, also die Außenkamera im Bordfernsehen zeigte, habe ich nichts versäumt. Es war neblig und kaum etwas zu sehen. Wegen des dichten Nebels ergab sich auch eine Verspätung von einer guten halben Stunde, so dass wir erst um 10.30 Uhr fest waren. Wir lagen am zentralsten der drei Stockholmer Kreuzfahrtpiers in Statsgården, mit direktem Blick auf die Insel, auf der sich Stockholms Altstadt Gamlastan erstreckt. Das ist der große Vorteil, wenn man zu spät in der Saison in der Ostsee unterwegs ist. Es sind keine anderen Schiffe mehr da. Das fiel uns auch in Tallinn schon sehr positiv auf. Die Orte, durch die sich im Sommer Menschenmassen schieben, hatten wir fast für uns alleine. Der Nachteil? Es ist schon ziemlich kalt. Der Temperaturunterschied zwischen Sonne und Schatten ist enorm. Zwiebeltechnik ist bei der Bekleidung angesagt. Zurück zu Stockholm. Ich mag die Stadt sehr. So viel Wasser in einer Großstadt ist schon was Besonderes. Stockholm besteht aus 14 Inseln. Von seiner Fläche von 216 Quadratkilometern sind 30% mit Wasser und weitere 30% mit Parks und Wäldern bedeckt. Wann genau die Stadt gegründet wurde, lässt sich nicht mehr sagen. Gründervater soll Birger Jarl gewesen sein. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1252. Stock bedeutet Stamm und Holm Inselchen. Im 17. Jahrhundert wuchs Schweden zu einer europäischen Großmacht heran, was sich auch in der Entwicklung Stockholms widerspiegelte. Zwischen 1610 und 1680 versechsfachte sich die Einwohnerzahl und 1634 wurde Stockholm die offizielle Hauptstadt des Landes. Heute hat sie 850.000 Einwohner, ist Residenz des Königspaares, Sitz mehrerer Hochschulen sowie der evangelischen und katholischen Kirche Schwedens. Als wir gegen 11.30 Uhr das Schiff verließen, hatte sich der morgendliche Nebel bereits gelichtet. Gleich in der Nähe unseres Liegeplatzes stiegen wir eine Treppe hoch ins Stadtviertel Södermalm. Ich wollte unbedingt die kleinste Statue Stockholms sehen. Carlsson vom Dach. Astrid Lindgrens berühmte Kinderbuchfigur sitzt in einer 15 cm großen oder kleinen Version auf einer Mauer und blickt über die Stadt. Ließe sie ihren Blick schweifen, sähe sie rechts Grönerlund, Schwedens ältesten Freizeitpark. Bereits 1883 hatte der Deutsche Jakob Schultheiß auf Jürgarn den ersten kleinen Rummelplatz eröffnet. Heute drängen sich auf engem Raum über 30 zum Teil sehr spektakuläre Fahrgeschäfte sowie Restaurants und Kioske. Ich bin mal da gewesen und mit dem riesigen Ringelspiel gefahren. Super genial. Im Moment ist der Vergnügungspark allerdings geschlossen. Die Saison ist wohl schon vorbei. Es scheinen Wartungsarbeiten durchgeführt zu werden. Man sieht nur ab und zu eine Gondel über eine Achterbahn düsen. Als nächstes fiel Carlssons Blick auf die Inseln Skeppsholmen und Kastelholmen, im 16. Jahrhundert Königsvergnügungsinseln, später dann Marinebasis. Ganz links schließt sich die Gamlastan an, Stockholms malerisch auf einer Insel gelegene Altstadt. Wo wir schon mal da waren, bummelten wir durch Södermalm. Im 19. Jahrhundert lebten auf dieser hügeligen Insel hauptsächlich Arbeiter, Künstler, Prostituierte und Kriminelle. Die anständigen Stockholmer ließen sich hier nicht blicken. Heute ist Södermalm ein absolutes Innviertel, das vor allem Künstler und Studenten bevölkern. Man findet hier unzählige Galerien, Kneipen, Boutiquen, aber auch Theater. Ein sehr lebendiges, buntes Viertel mit alter Bausubstanz, entzückenden Parks, in denen sogar Pilze wachsen und Keramikvögel auf der Mauer sitzen, Marktplätzen, Kirchen und immer wieder spannenden Aus- und Durchblicken. Zentrale Achse des Viertels und zugleich beliebteste Einkaufsstraße ist die teilweise als Fußgängerzone geführte Götgatan. Hier schmausten wir köstliche Schwedenbomben, wie Schaumküsse bei uns in Österreich genannt werden. Das muss einfach sein, wenn wir in Schweden sind. Vom Monteliuswägen aus, einem der schönsten Aussichtspunkte der Stadt, hat man einen fantastischen Blick über den Ridderfjärden auf die Altstadt Gamlastan und die Insel Ridderholmen. Im mächtigen Stadshuset finden alljährlich die Festbankette zur Verleihung der Nobelpreise statt. Fast wie eine Festung thront das riesige Backsteingebäude am Wasser. Ganz links die 600 Meter lange Västerbron, die die Stadtteile Södermalm und Kungsholmen verbindet. Sie wurde bereits am 20. November 1935 für den Verkehr geöffnet. Über den Monteliuswegen kommt man auch direkt ans Ufer des Ridderfjärden, an den Södermälerstrand. Da hat man das tolle Panorama nun quasi eine Etage tiefer. Über die Zentralbronn spazierten wir nach Ridderholmen. Von der Brücke der Blick zurück nach Södermalm, wo wir eben gewesen waren. Am Ufer von Ridderholmen fanden wir einen wunderschönen Sommererholungsplatz. Der war tatsächlich als solcher beschildert. Mit Sandstrand, Hollywoodschaukeln, Sonnenschirmen, Liegestühlen und Grillplätzen. Herrlich, so am Wasser. Von Riddarholmen führte uns unser Weg weiter in die Gamlastan. Stockholms Altstadt stammt im Wesentlichen aus dem Wachstumsschub im 17. Jahrhundert und ist als komplett geschlossenes Ensemble bis heute erhalten geblieben. 4- bis 5-stöckige Gebäude, zum Teil mit Giebeln, wunderschönen geschnitzten Holztoren, oft umrandet von mit Obst und Gesichtern verzierten Steinportalen. Enge gepflasterte Gassen, die sich immer wieder zu einladenden Plätzen öffnen. Dazwischen Kirchen verschiedener Konfessionen, deren Türme bizarre Schatten auf die Hauswände werfen. Gemütliche Cafés, kleine Lädchen, viele Galerien und Kunsthandwerksläden. Zum Wohlfühlen, aber irgendwie doch verrückt in der Zeit. Das Herz der Altstadt schlägt am Stortorget. Im 18. Jahrhundert wurde der Große Markt Stockholms zentraler Marktplatz. Aber auch Hinrichtungen wurden hier durchgeführt. 1520 fand auf dem Stortorget das Stockholmer Blutbad statt, als König Christian II. 80 aufständische Adelige in den Hinterhalt locken und hinrichten ließ. Diese grausame Vergangenheit hat der Ort jedoch lange hinter sich gelassen. Heute steht der Platz für schöngeistige Dinge. In der zwischen 1773 und 1776 errichteten alten Börse an der Nordseite des Platzes hat die Schwedische Akademie ihren Sitz, deren Mitglieder den Literaturnobelpreis vergeben. In der Westerlånggatan steuerte ich direkt meine Lieblingseisdiele seit vielen Jahren an, das Café Muren. Zu meiner Freude hat es die Pandemie überlebt. Als ich es betrat, musste ich aber feststellen, dass es innen ganz anders aussah und zu meinem Entsetzen gab es auch kein Eis. Angeblich wegen der Jahreszeit. Ich war schwer enttäuscht. So sehr hatte ich mich darauf gefreut. Schade. Nun mussten wir uns tatsächlich schon ein bisschen beeilen. Nicht, weil wir zurück aufs Schiff mussten. Wir lagen overnight und hatten zu unserem Glück auch keine Show. Wir genossen es, einmal durch eine Stadt zu streifen, ohne ständig die Uhr im Hinterkopf zu haben. Im Moment allerdings hatten wir den sich mit großen Schritten nähernden Sonnenuntergang im Kopf. Das ist einer der Nachteile einer Ostseereise um diese Jahreszeit. Die Tage sind schon deutlich kürzer. Aber wir wollten noch nach Djurgården. Das ist von der Gamlastan aus doch ein schönes Stück Weg. Schön ist es wirklich, denn man spaziert zuerst am Nationalmuseum vorbei und dann dem Strandwegen entlang. Noch Ende des 19. Jahrhunderts war diese Gegend ein eher heruntergekommenes Hafenviertel. Mit der Industrie- und Architekturausstellung von 1897 änderte sich dies jedoch schlagartig. Wohlhabende Stockholmer ließen sich von bekannten Architekten regelrechte Stadtpaläste am Wasser bauen. Auch heute noch ist der Strandwegen mit seinem Blick auf die Altstadt Gamlastan Stockholms nobelste und teuerste Wohnadresse. Eigentumswohnungen, und fast alle Wohnungen hier sind Eigentumswohnungen, kosten pro Quadratmeter 20.000 Euro und sind trotzdem sehr groß. Manche haben zwischen 15 und 20 Zimmer. Wahnsinn, oder? Am Kai liegen Schiffe verteut, Ausflugsboote, Privatboote und alte Fischerboote. Ein wirklich schönes Fleckchen. In der Ferne konnte man unser Schiffchen sehen, versteckt hinter dem Vergnügungspark Grönerlund und vor den Felsen von Södermalm. Ein Besuch der Insel Djurgården war Thomas' sehnsüchtiger Wunsch. Djurgården war früher Weideland und Jagdgebiet, ist heute das Naherholungsgebiet für die Stockholmer und gehört seit 1996 zum weltweit ersten Nationalstadtpark. Thomas hatte vor Jahren dort mitten im Grünen ein Café entdeckt und erfrischenden Cider getrunken. Da wollte er so gerne wieder hin, konnte sich aber nicht mehr genau an die Lage oder auch den Namen der Lokalität erinnern. Am Eingang zum Park holten wir uns einen Parkplan und fragten bei der Dame an der Info noch einmal nach. Sie wusste sofort, dass es sich um das Café bei den Gewächshäusern Rosendahl handeln musste, meinte aber auch, dass es wohl in einer halben Stunde, also um 16 Uhr, schließen würde. Heute sei nämlich Zimtschneckentag, einer der wichtigsten Feiertage des Landes. Wie sympathisch. Ein Land, das die Zimtschnecke feiert. Jedenfalls war jetzt ein Sprint angesagt. Aber wir schafften es. 4:10 standen wir an der Theke. Die Zimtschnecken waren schon aus. Dafür entschieden wir uns für eine andere Spezialität. Klattkacker. Hinter dem komischen Namen verbirgt sich ein typisch schwedischer Schokoladekuchen. Dazu gab's den von Thomas ersehnten Sida. Lange saßen wir an einem der vielen Tische bei den Glashäusern draußen an der Sonne und genossen das Leben. Heerscharen von Spatzen schwirrten um die Tische und lauerten auf ein paar Krümel. Ein absolutes Highlight. Am Rückweg konnten wir uns mehr Zeit lassen und genossen die Herbststimmung in der Natur. Über die Bucht von Nordström wanderten wir zurück zur Gamlastan, wo wir uns am Uferweg Skeppsbronn noch eine Weile auf einem sehr gemütlichen Bänkchen niederließen und einfach durch die Gegend schauten. Herrlich, wenn man so Zeit hat. Ganz ungewohnt. Wir bummelten noch ein bisschen durch die abendlichen Gassen, bevor wir uns unter dem letzten Glimmern des Abendrotes auf den Weg zurück zum Schiff machten. Was für ein schöner Tag. 18,1 Kilometer sind wir durch Stockholm gewandert. Am Tag vorher in Helsinki waren es nur 15,8 Kilometer. Da ich unzählige Fotos gemacht hatte, war ich damit noch bis weit nach Mitternacht beschäftigt. Um 8 Uhr des nächsten Tages waren wir wieder zum Frühstück verabredet. Unser zweiter Stockholm-Tag war deutlich kürzer. Wir hatten um 14.15 Uhr wieder an Bord zu sein, da um 15.15 Uhr das Auslaufen anstand. Dieses Mal wollten wir eine Bootstour unternehmen. Doch es stellte sich heraus, dass der Fahrplan der Hop-on-Hop-off-Boote um diese Jahreszeit schon sehr ausgedünnt war. Wir hätten über eine Stunde auf das nächste Boot warten müssen. Also nahmen wir kurz entschlossen das Linienboot Emilie, das von Staatsgarden rüber auf die Insel Jurgården und zum Nybroplan fährt. Wie die Hop-on-Hop-offs dürfen wir als Crewmitglieder es gratis benutzen. Wir genossen die Fahrt in dem kleinen Boot. Es ist doch etwas ganz anderes, wenn man dem Wasser so nahe sein kann. Und die Ausblicke waren mal wieder sensationell. Auf Gamlastan, Jurgården, Grönalund, Skeppsholmen, Kastellholmen und den Strandwegen. Am Nybroplan stiegen wir aus und begaben uns zum Strömkajen am Nordström. Nun befanden wir uns direkt gegenüber dem königlichen Schloss. Der jetzige Bau wurde 1770 fertiggestellt. Allerdings errichtete König Knut Eriksson bereits im 12. Jahrhundert an dieser Stelle eine erste kleine Wehrburg. Von den 608 Räumen des Renaissanceschlosses werden heute noch einige als Arbeitszimmer für den König und für Empfänge genutzt. Die königliche Familie lebt nicht hier, sondern auf Schloss Drottningholm vor den Toren der Stadt. Gleich rechts vom Schloss liegt auf der kleinen Insel Helgelandsholmen das Riksdagshuset, das Reichstagsgebäude. In dem in den Jahren 1897 bis 1905 errichteten und in den 70er und 80er Jahren erweiterten Gebäude tagt bis heute das schwedische Parlament. Hinter uns das schwedische Nationalmuseum. Es ist mit seiner umfangreichen Kunstsammlung eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der prächtige Bau entstand Mitte des 19. Jahrhunderts nach den Entwürfen von Friedrich August Stüler. Vor dem Museum steht eine Skulptur des chinesischen Künstlers Ai Weiwei. Der 2017 aus poliertem Stahl geschaffene Arch erlaubt ungewöhnliche und spannende Durchblicke auf die Altstadt. Die Skeppsholmsbronn, eine Brücke mit königlicher Krone als Schmuck, verbindet das Stadtzentrum mit der Insel Skeppsholmen. Hier blickt man direkt auf das Königsschloss und die Storkyrkan, die Domkirche. Sie gilt als eine der ältesten Kirchen der Stadt und wird bereits 1279 erstmals erwähnt. Von Skeppsholmen hat man einen fantastischen Blick auf das Panorama von Stockholms Altstadt Gamlastan. Durch die Kastellholmsbron sind die beiden Inseln Skeppsholmen und Kastellholmen miteinander verbunden. Auf der höchsten Anhöhe von Kastellholmen thront die namensgebende Rote Festung. Die Insel ist sehr klein. Wir kehrten bald nach Skeppsholmen zurück und spazierten der Jurgården zugewandten Uferseite entlang, wo viele historische Schiffe, zum Teil sogar noch aus dem 19. Jahrhundert, liegen. Total interessant. Die Bäume leuchteten in den kräftigsten Herbstfarben. Wo wir doch immer noch auf den Sommer warten. Stockholms Einkaufsmeile, die Drottninggatan, ließen wir dieses Mal links liegen. Die Altstadt mit ihren entzückenden Cafés und Bäckereien rief. Nachdem vorgestern am Zimtschneckentag dieselben bereits ausverkauft waren, mussten wir diesen schwedischen Feiertag gestern nachholen und schmausten jeder eine köstliche Kanelbolle. Noch ein bisschen durch die Gassen gebummelt, dann mussten wir zum Schiff zurück. Zum Auslaufen standen wir draußen auf unserem Crewdeck. Leider hatte sich das Wetter verschlechtert und Wolken bedeckten den Himmel, als wir beim Wenden eine kurze Ehrenrunde vor der Stadt drehten und dann an Jurgården vorbei in Richtung Schärengarten fuhren. Vor Stockholm liegen rund 24.000 kleine und felsige Inseln, mal unbewohnt und nur mit leuchtenden Laubbäumen bestanden, mal mit kleinen Häuschen, mal mit Herrenhäusern, mal mit Windmühlen bebaut. Die Passage dauert gut 5 Stunden und natürlich haben wir ortskundige Lotsen an Bord, die uns durch dieses Insellabyrinth hindurchführen. Manche Durchfahrt ist echt eng, da passen wir gerade so durch. Leider konnte ich nur 1 Stunde dieses zauberhafte Naturpanorama genießen. Dann rief ein Meeting. Thomas ging nach der Besprechung nochmal an Deck. Ich musste weiter zur Probe und dann zur Vorstellung. Meine Lieben, das war sie, unsere 1688 Seemeilen oder 3126 Kilometer lange Tour durch die Ostsee. Ich mag diese Ecke sehr. Die Städte am Baltischen Meer sind einfach wunderschön. Gerne würde ich noch ein paar Runden hier drehen, aber leider erwartet uns nur mehr Norwegen, bevor wir dann Ende Oktober zu unserer Reise über den Atlantik aufbrechen. Alles Liebe und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Eure Matrosin Andrea. In der nächsten Folge wandern wir in Ålesund und Nordfjordeid und entdecken die Altstadt von Stavanger. Bis dann! Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoy_podcast.